Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Klaus Weidlich, Geschäftsführer der Archimedes Consult GmbH. Mit ihm sprechen wir über Stiftung und Beteiligung. Herr Weidlich, mal ein ganz anderes Thema. Deutschland ist ein Stiftungsland. Jetzt bemerke ich aber, dass immer mehr Stiftungen Probleme haben, ihrem Stiftungszweck nachzukommen. Woran liegt das?
Eine Stiftung hat im Wesentlichen zwei Geldquellen, um dem Auftrag der Stiftung nachzukommen. Das eine sind Spenden, das andere ist die Rendite aus dem Vermögensstock. Und genau an der zweiten Stelle liegt mitunter ein Problem vor.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil Deutschland ist nicht nur ein Stiftungsland, wir sind auch ein sehr spendenwilliges und spendenfreudiges Land. Ja. Deswegen, um jetzt beim zweiten Punkt anzusetzen, was kann die Stiftung machen, um wieder positive Renditen zu erwirtschaften? Und hat sie nicht auch eine Verantwortung, das zu tun, um den Stiftungszweck zu erfüllen?
Für eine Stiftung ist alles eine Gratwanderung. Denn ich habe auf der einen Seite eine Verantwortung gegenüber dem Stiftungszweck und dem Stifterwillen. Zugleich habe ich aber auch eine Verantwortung des Vermögenserhaltes. Das heißt, eine Stiftung muss immer auch mit einer gewissen Vorsicht agieren.
Ja, und wie sind Stiftungen gewöhnlicherweise investiert? Können Sie da mal ein Beispiel geben? Was würde die klassische Stiftung als Asset wählen?
Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit sind Immobilien und somit Mieterträge. Die zweite Möglichkeit geht über die Börse, also Aktien und Anleihen. Und da ist auch der Grund der Problemstellung, weil der Bereich der Anleihen, welche früher mit Zinsen kalkuliert haben oder auch Bonds außerhalb der Börse, nicht mehr hinreichend rentabel sind. Und der dritte Bereich ist der Bereich, in dem Stiftungen tendenziell etwas dürftig aufgestellt sind. Und das ist der Bereich der Beteiligung. Wir haben also Stiftungen im Markt, die sind aus einem Konzern heraus gegründet und besitzen einen Beteiligungsanteil am Konzern. Denen geht es in der Regel gut. Sich im Nachhinein mit Beteiligungen zu befassen, das sind Stiftungsvorstände nicht gewohnt.
Klar, logisch. Und ich glaube, in der Vergangenheit wäre der naheliegende Weg ja auch gewesen, zu sagen, wir gehen als Stiftung an die Börse, um Renditen zu erwirtschaften. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so einfach möglich. Gibt es denn irgendwelche anderen Möglichkeiten, irgendwie konstante Renditen als Stiftung zu erwirtschaften?
Die Börse ist schon ein möglicher Weg. Weil, um Schwankungen der Börse auszugleichen, benötigt man Zeit. Da Stiftungen auf Ewigkeit angelegt sind, hat niemand so viel Zeit wie eine Stiftung. Das ist die langfristige Perspektive. Kurzfristig jedoch gesehen, muss ich wissen, ich habe eine Stiftungsaufsicht, ich habe einen Beirat, ich habe Anlagerichtlinien und ich habe auch noch ein persönliches Haftungsrisiko des Vorstandes. Und diese Kontrollmechanismen und auch diese Haftung führt mitunter dazu, entweder zu riskant zu sein oder auch zu vorsichtig zu sein, weil ich an der Börse einfach nicht kalkulieren kann, was als nächstes kommen wird. Okay. Im Schnitt liegt, soweit ich das beurteilen kann, bei einem konservativen Management nach Kosten der Beanoertrag einer Stiftung bei unter 2%, teilweise unter 1,7%.
Okay, also wirklich renditeorientiert arbeiten die nicht. Liegt das vielleicht auch daran, dass das ja auch mit dem Stiftungszweck, es muss ja schon auch vereinbar sein, oder? Also wenn ich einen Stiftungszweck habe, der irgendwie in den sozialen Bereich geht, kann ich natürlich nicht super riskante Investments tätigen. Schließt sich das nicht auch so ein bisschen aus, dass eine Stiftung große Renditen erwirtschaften kann?
Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay. Ich muss den Vermögensstock sauber managen, damit ich für den Stiftungszweck genügend Geld zur Verfügung habe. Manche Stiftungen sind durchaus in der Lage, das zu verbinden, dass man sagt, man verpachtet ein Kinderhaus oder einen Kindergarten, dann erfülle ich mit dem Stiftungsvermögen auch schon mal Stiftungszweck. Und aus der Rentabilität heraus, aus der Pacht, kann ich darüber hinaus noch mal etwas Gutes tun. Nur diesen Luxus hat nicht jede Stiftung. Darüber hinaus kann ich schon sehr stark anraten, sich auch über Sachwertinvestitionen, über Produktivkapital oder auch mal über Nachrangdarlehen oder Namensschuldverschreibungen sich Gedanken zu machen. Und wenn sich das in einem ordentlichen Konzept bewegt und noch etwas sinnvolles Risikomanagement dahinter ist, können die Risiken deutlich niedriger sein als an der Börse bei besseren Ergebnissen als an der Börse. Zumindest kalkulierbaren Ergebnissen.
Ja, und das ist natürlich auch, was Sie gerade beschrieben haben, eine gute Möglichkeit, um als Stiftung nicht ganz so volatil zu investieren. Mhm. Was würde passieren, wenn die Stiftung zum Beispiel durch ein zu risikobehaftetes Investment jetzt Verluste einfährt? Wie ist das dann bei einer Stiftung strukturiert? Was passiert dann?
Dann entsteht Stress mit der Stiftungsaufsicht. Das kann im schlimmsten Fall bis zur Schließung der Stiftung führen oder zu starken Haftungen bei dem Vorstand. Und deswegen sollte sich eine Stiftung auch sehr gut überlegen, von wem sie sich betreuen lässt und welche Anlagesegmente hineinkommen. Das ist das eine. Das andere ist, manche Stiftungen haben keine Anlagerichtlinien. Damit sind die Verantwortungsträger natürlich verantwortungsscheu. Diesen Stiftungen kann ich nur raten, diese Anlagerichtlinien sauber auszuarbeiten. Ich habe aber auch schon mit Stiftungsverantwortlichen gesprochen. Die haben in dem Gespräch heraus gemerkt, dass die Anlagerichtlinien ungeschickt formuliert sind. Das heißt, es wären Dinge sinnvoll, die die Anlagerichtlinien ausschließen. In diesem Fall müssen oder sollten dann die Anlagerichtlinien wieder sinnvoll überarbeitet werden, sodass man sich eine Tür öffnet für das, was sinnvoll und möglich ist. Und das geht, und ich stelle auch fest, dass Stiftungsvorstände durchaus gewillt sind, darüber nachzudenken.
Das macht Sinn, besonders auch bei einer Familienstiftung zum Beispiel. Jetzt hatten Sie es gerade so kurz umrissen. Also Sie beraten die Stiftung bei der Auswahl, bei der Strukturierung des Portfolios. Wie läuft so ein Stiftungsberatungsprozess ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also der erste Schritt ist, dass man sich kennenlernt. Und für mich ist das ganz gleich, ob ich einen Privatkunden berate oder einen institutionellen Kunden. Ich möchte zunächst einmal herausfinden, ob ich persönlich mit meinem Gegenüber zusammenarbeiten kann und möchte. Und ich weiß genau, mein Gegenüber hat genau das gleiche Bedürfnis. Deswegen ist Kennenlernen das wichtigste Fundament. In diesem Gespräch besteht dann auch die Möglichkeit, schon mal miteinander auszuloten. Dazu gehört auch, dass ich verstehen muss, was denn die gegenwärtige Situation der Stiftung ist, was die Ziele der Stiftung sind, auch wirtschaftliche Ziele der Stiftung. Und wie man diese Ziele erreichen könnte, ist dann meine Aufgabe, das neu zu strukturieren und Konzept auszuarbeiten. Und dazu setzt man sich dann in einem zweiten Termin zusammen. Und das ist bis dahin auch komplett unverbindlich.
Das klingt sehr gut. Haben Stiftungen dadurch, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr Narrenfreiheit? Sind sie sicherer, was ihre interne Geldpolitik, was das Investieren angeht?
Narrenfreiheit gibt es in einer gemeinnützigen Stiftung nicht. Nein, da ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Und diese wird auch gelebt.
Okay, aber gerade wenn die Verantwortung so hoch ist, macht es ja tatsächlich Sinn, sich da wirklich ausführlich durch Sie beraten zu lassen. Ich habe deswegen so provokativ gefragt, weil ich tatsächlich immer wieder überrascht bin, mit wie wenig Hintergrundwissen Stiftungen, GmbHs, teilweise sogar AGs investieren. Und Sie haben den Beratungsprozess ja sehr schön skizziert. Würden Sie tatsächlich sagen, dass das mit einer bestimmten Investmentmenge zusammenhängt, dass man irgendwie, wenn man kleine Summen noch verwaltet als Stiftung, auch mal sich selber ausprobieren kann? Oder würden Sie sagen, das ist wirklich eine wichtige Sache? Da geht es eben, wie Sie gerade gesagt haben, nicht einfach mal so locker flockig, einfach immer einen Experten sich an die Seite zu holen?
Ich bin der festen Überzeugung, die großen Stiftungen haben Experten im Boot. Ja. Es sind eher die kleinen und mittleren Stiftungen und ich treffe auch in meiner Stiftungsakquise immer wieder auf Stiftungen, wo zum Beispiel der Sohn des Stifters heute noch das Stiftungsvermögen persönlich verwaltet. Und der Stiftungszweck, das ist das Herzblut der Stiftung. Und man kann nicht auf zwei Wiesen volle Kompetenz haben. Das geht einfach nicht.
Ja. Da kommen wir auch wieder aufs Vier-Augen-Prinzip. Gerade bei Finanzen nicht zu unterschätzen. Und wir leben in volatilen Zeiten, das betrifft auch klassische Stiftungen. Mhm. Deswegen würde ich tatsächlich jedem empfehlen, sich da beraten zu lassen und finde das ganz großartig, dass Sie da tatsächlich einen ganz individuellen Beratungsprozess auch für die Stiftung haben. Es sind ja alles verschiedene Gesellschaftsformen. Da würde ich Sie gerne noch mal abschließend fragen, wenn ein Privatmensch sein Vermögen sichern möchte, gibt es da eine Gesellschaftsform, die Sie empfehlen? Sagen Sie, gründen Sie eine Genossenschaft, eine Stiftung oder eine vermögensverwaltende GmbH, eine Holding? Es gibt ja da unglaublich viele Konstrukte. In Ihrem Beratungsprozess suchen Sie da für die geeignete Person das Richtige raus oder geht es einfach generell um Vermögenssicherung?
Naja, in meiner Firma geht es generell um Vermögenssicherung, ja, aber auch um Vermögensrendite. Ja. Wenn jetzt ein älteres Paar oder eine alleinstehende Person zum Beispiel kein Erben hat oder die Erben sind schon sehr gut bedacht und man ist der festen Überzeugung, man möchte auch etwas sehr Gutes, was Wertvolles hinterlassen, dann kann durchaus über die Gründung einer Stiftung nachgedacht werden. Mhm. Grundsätzlich, wenn es um Gesellschaftsformen oder auch um die Stiftung geht, muss man weitere Mandatsträger hinzuziehen. Das sind in der Regel der Steuerberater, der Anwalt. Und wenn mein Kunde, mein Mandant an der Stelle sein Netzwerk hat, dann muss man das mit an den Tisch setzen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann habe ich natürlich Geschäftspartner, die man hier hinzuziehen kann.
Das finde ich ganz schön. Das war mir wichtig, das nochmal zu erfragen, weil was wirklich bei Ihnen auch klar wird, die Sinnhaftigkeit. Es gibt wirklich nicht die eine richtige Investmentstrategie und vermutlich auch nicht Ihren einen klassischen Kunden. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass Sie da wirklich schauen, wer sitzt da vor Ihnen und wie kann man sinnhaft investieren.
Es gibt auch Stiftungen, die haben 2 oder 3 Vermögensverwalter. Oh, okay. Und auch das macht Sinn. Da hat jeder für sich ein Teilmanagement. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man eine Vermögensverwaltung für Immobilien pflegt, eine Vermögensverwaltung für offene Investments und eine Vermögensverwaltung für geschlossene Investments. Weil diese Welten sind in sich jeweils eigen. Und wenn ein Berater Qualität zeigen will, dann muss er sich spezialisieren. Und wenn eine Stiftung Vermögen sinnvoll verteilen möchte, dann wird gerade aufgrund der großen Volumen die Stiftung mit einem alleinigen Berater nicht auskommen.
Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.